Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Den Bart beim Wachsen zuhören. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. 90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
5 Fragen an das europäische Fußballwochenende stellen wir jetzt hier auf meinsportradio.de und treffen dazu auch noch 3 gewagte Prognosen. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße dazu die Kollegen von 90 Plus, Manuel Behlert, Christoph Albers und Chris McCarthy. Hallo, ihr drei.
Hallo.
Moin.
3 große europäische Derbys stehen mit Arsenal gegen Tottenham, Roma gegen Lazio und Atletico Real am Samstag auf dem Programm. Außerdem empfängt Napoli noch Milan und in der Bundesliga, da ist der BVB beim VfB zu Gast. Und um dieses richtungsweisende Match, vor allen Dingen für den VfB, geht es jetzt auch gleich hier bei uns zum Start von 90 Plus on Air Matchday. 4 Ligaspiele in Folge sind die Schwarz-Gelben nun schon ohne Sieg. 3-mal davon haben sie sogar verloren. Und wir fragen uns, verschärft der disziplinierte VfB Stuttgart jetzt die Krise des BVB? Manuel, das ist deine Frage, die du zu beantworten hast an diesem Spieltag. Was glaubst du?
Genau, der VfB Stuttgart ist eine heimstarke Mannschaft. Vor allem spielt er mit sehr viel Disziplin, gerade zu Hause, sehr viele Defensivspiele auf dem Platz. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass Hannes Wolf da immer eine ziemlich homogene Mannschaft auf dem Platz hat, die auch gegen die größeren Teams durchaus in der Lage ist, die defensive Struktur beizubehalten. Das sieht auswärts beim VfB nicht so gut aus, aber das ist halt eben ein Aufsteiger, der gerade zu Hause seine Punkte gegen den Abstieg holen muss. Dortmund natürlich ein richtungsweisendes Spiel, wie du es eben schon gesagt hast. Die Krise ist einfach da und das kann man noch nicht wegdiskutieren. Ich denke, dass Dortmund jetzt in der Länderspielpause natürlich auch viele Spieler hatte, die unterwegs waren. Also waren also so viele Akzente konnte jetzt Peter Bosch gar nicht setzen. Der wird jetzt in den letzten Tagen vor allem auf die mentale Ebene gegangen sein, wird sie versucht haben, die Spiele aufzubauen. Einige haben auch bei ihren Nationalmannschaften natürlich positive Erlebnisse gehabt. Trotzdem weiß man nicht so richtig, wie man dieses Spiel einschätzen soll. Also wenn Stuttgart es schafft, das abzurufen, was sie können, und der BVB immer noch in Teilen verunsichert ist, wovon auszugehen ist, dann ist es durchaus möglich, dass die Stuttgarter, die ja mit Akolo beispielsweise auch einen schnellen Mann hinter den Spitzen haben und mit Terodde oder Ginzek natürlich 2 Stürmer haben, wer jetzt auch immer spielt, die auch aus wenigen Chancen mal ein Tor machen können, dass es schon so ist, dass Stuttgart in der Lage sein sollte, die Dortmunder Defensivschwächen zu zeigen und diese auch dann zu nutzen. Ich denke mal, wenn beim VfB tatsächlich alle fit sind, sich keiner jetzt noch bei der Länderspielpause irgendwie eine Blessur zugezogen hat, dann ist auch eine Abwehr mit Pavard, der jetzt in der französischen Nationalmannschaft debütiert hat, einem Bartstuber, der vor der Rückkehr steht, Gentner kommt auch wieder in Kader, kann auch wieder Akzente setzen. Das ist schon eine Mannschaft, die, denke ich, in der Lage ist, gegen Dortmund was zu holen. Ron-Robert Ziele hat jetzt gerade gegen Hamburg seinen Patzer, aber ich denke, der hat vorher so gute Leistungen gezeigt, dass ihn das jetzt nicht nachhaltig beeinträchtigen wird. Und Dortmund muss jetzt liefern, gerade um auch intern die Stimmen, die schon gegen Peter Bosch sich ziehen, dass man diese ein bisschen wieder neutralisieren kann, dass man einfach wieder in Ruhe auf die nächsten Wochen gehen kann. Ich denke, in der Champions League braucht der BVB jetzt nicht mehr mit irgendwas Großem rechnen, außer Platz 3. Dementsprechend kann man sich jetzt auf die Liga konzentrieren und sollte in Stuttgart damit anfangen, gute Ergebnisse und auch ein gutes Spiel abzuliefern, damit sich das in den nächsten Wochen wieder beruhigt.
Du hattest die Fitness angesprochen. Natürlich hast du damit in erster Linie die Nicht-Verletzungen bei Länderspielen gemeint. Jetzt aber vor allen Dingen das Thema Fitness ist bei Dortmund ja auch eins, was immer wieder diskutiert wird, auch unter Peter Bosch. Reicht die Fitness für die Dortmunder? Man hatte ja immer so ein bisschen den Eindruck, und es wurde immer wieder kolportiert, dass ja vielleicht auch zu lasch trainiert wird bei Dortmund. Diesem Vorurteil ist Bosch jetzt unter der Woche ein bisschen entgegengetreten, hat mit den Spielern, die da sind, versucht, die Zügel etwas anzuziehen, hat mehr trainiert, hat intensiver trainiert. Ist das zu diesem Zeitpunkt in der Saison, Manuel, aus deiner Sicht der richtige Schritt oder war das auch nur ein Zeichen an die Öffentlichkeit?
Ich glaube eher Zweiteres, weil ich denke, wenn Dortmund jetzt tatsächlich nur den halben Kader da hat, wenn überhaupt, dann ist es für mich nicht wirklich sinnvoll, jetzt da großartige Fitnessrückständen aufholen zu wollen. Das kann man im individuellen Bereich mit den Spielern natürlich machen. Also jeder Spieler hat auch seinen individuellen Trainingsplan, wird sicherlich zusätzlich zu den Mannschaftstraining auch noch gewisse Einheiten absolviert haben, aber keine riesengroßen Auswirkungen haben wird. Es kann schon sein, dass der Konkurrenzkampf der Nicht-Nationalspieler, dass die jetzt wieder näher dran sind, aber ich glaube auch nicht, dass das Problem des BVB der große Konkurrenzkampf ist. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass das einen riesengroßen Einfluss hat. Sicherlich könnten einige Spieler auf ein besseres Niveau dadurch gehievt werden. Aber ob sich das jetzt nachhaltig zeigen wird, das werden wir sehen.
Was sich auf jeden Fall in den Statistiken bei Dortmund in dieser Saison niederschlägt. Die Laufleistung ist gesunken. Auch die Spitzengeschwindigkeiten einiger Akteure sind durchaus runtergegangen. So um 2-3 km/h. Das hat der Kicker zumindest ermittelt. Christoph, glaubst du, dass das gegen Stuttgart eine Auswirkung haben wird und dass Stuttgart eben tatsächlich diese BVB-Krise verschärfen kann?
Ja, es ist sicherlich eine berechtigte Frage. Was Manuel auch schon angesprochen hat, Stuttgart ist sehr gut geordnet. Gerade zu Hause verteidigt man sehr gut. Und wenn Dortmund tatsächlich wieder versuchen wird, und davon gehe ich aus, ihr offensiven Spielstil, der auf Dominanz ausgerichtet ist, durchzudrücken, dann wird es A auf jeden Fall eine sehr hohe Laufleistung bringen, um die Stuttgarter Abwehr durcheinander zu bringen und Chancen zu kreieren. Und auf der anderen Seite wird es auch auf jeden Fall Tempo benötigen, um dann auch eben 1-gegen-1 Duelle auflösen zu können, um dann gegen die massive Abwehr irgendwie dann doch zu Toren zu kommen. Ich denke, dass es insgesamt den Stuttgartern sehr entgegenkommen könnte, das Dortmunder Spiel, wenn man dann aus der Ordnung heraus kontern kann und gerade gegen eine hochstehende Dortmunder Defensive sehe ich damit den schnellen Leuten durchaus Potenzial, die BVB-Spieler in Gefahr zu bringen.
Chris, was sagst du zu diesem Thema? Also was sagst du zu Borussia Dortmund und den Chancen jetzt am Wochenende?
Ich stimme da Christoph und Manu absolut zu. Ich glaube, das könnte ein ganz gefährliches Spiel für den BVB werden, aus den eben genannten Gründen. Gerade weil Stuttgart laufstark ist, diszipliniert, zweikampfstark, insbesondere zu Hause. Und Dortmund ist auch momentan wahrscheinlich psychisch nicht auf dem besten Stand und sollte man sich dann gegen eine defensive Stuttgarter Mannschaft die Zähne ausbeißen, nimmt auch die Nervosität zu, dann ist es auch alles eine Kopfsache und ich denke mal, mit jeder Minute, in der es noch 0-0 steht, wird Stuttgart stärker werden und Dortmund nervöser werden. Also ich sehe durchaus Chancen, dass die Dortmunder Ergebniskrise anhält und Stuttgart zumindest einen Punkt mitnehmen kann.
Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Bundesliga aus und da kommen wir nachher nochmal zurück, wenn wir unsere Prognosen für das Fußballwochenende dann stellen werden, die zum Teil etwas gewagt sind, aber das dann eher am Ende der Sendung. Jetzt gucken wir gleich erstmal weiter in unserem Spielplan, stellen die zweite Frage von unseren 5 Fragen an das Fußballwochenende und widmen uns gleich der Premier League hier bei 90 Plus on Air Matchday.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir stellen die zweite Frage an das Fußballwochenende in Europa und widmen uns der Premier League. Kommt zum Derby in London zu Arsenal gegen Tottenham und zu unserem Kollegen Chris McCarthy von 90 Plus. Chris, setzt sich der Trend des Machtwechsels in London vor? Das ist die Frage, die du an dieses Wochenende stellst.
Genau, also dieser Machtwechsel in Nord-London, der deutet sich ja schon seit einigen Jahren etwas an. Während Tottenham ja einen immer größeren Talentpool hatte und immer mehr an den Top 4 schnüffelte, hat bei Arsenal etwas nachgelassen, beziehungsweise die Mannschaft ist stagniert, trotz der namhaften Neuzugänge wie Özil und Sanchez. Und jetzt ist es wirklich so weit gekommen, letztes Jahr zum ersten Mal nach 21 Jahren, dass Tottenham die Saison vor dem FC Arsenal beendete. Natürlich kann man jetzt noch nicht von einem kompletten Machtwechsel in Nord-London sprechen, gerade nach 20 Jahren der Dominanz und auch nicht nach einem Derby. Aber es wäre vielleicht wieder ein weiterer Schritt in diese Richtung, Richtung Tottenham. Arsenal ist wie immer momentan, ist es schwer zu beschreiben. Gerade in den Topspielen hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass die Gunners etwas reißen können. Tottenham dagegen spielt erfrischenden Fußball, hat die ganz hochtalentierten Spieler in seinen Reihen und geht fast schon als Favoriten das Spiel, denke ich mal, auch wenn Arsenal zu Hause spielt. Und ja, sollte Tottenham wirklich einen Auswärtssieg bei Arsenal landen, zum ersten Mal seit 2010, dann ist das nur ein weiteres Indiz dafür, dass die Machtverhältnisse zugunsten der Spurs sich wenden werden.
Du hattest die Bilanz gegen die Großen schon erwähnt. Also Arsenal hat gegen Liverpool zum Beispiel verloren und auch gegen Manchester City verloren. also sich immer schwer getan, wenn es gegen eins der Top-Teams der Liga geht, auch wenn Liverpool natürlich den eigenen Ansprüchen momentan etwas hinterherhängt, aber sie stehen ja immerhin in der Tabelle vor Arsenal, auch wenn sie punktgleich sind, aber die Tordifferenz spricht da noch für die Roten aus Liverpool. Die Personalsorgen, Chris, die auch die Spurs haben, da fallen ja doch einige aus. Harry Kane ist nicht dabei, Dele Alli ist nicht dabei, um nur zwei zu nennen. Wie groß werden die am Wochenende ins Gewicht fallen?
Die werden durchaus ins Gewicht fallen. Auf der anderen Seite gibt es bei Arsenal auch ein paar Fragezeichen. Mustafi ist noch fraglich, Welbeck fraglich, Giroud fällt meines Wissens sogar ganz aus. Aber Tottenham ist momentan auch einfach beflügelt. Da ist man in guter Verfassung. Man hat auch einen Christian Eriksen, der hochmotiviert von der Länderspielpause zurückkehren wird, nach seinem Hattrick für die Dänen. Ist in bestechender Form. Also von den Spielern her denke ich mal, dass ja, das gleicht sich alles so ziemlich aus, weil Tottenham einfach beflügelter ist momentan. Arsenal ist ein bisschen lethargisch momentan, gerade nach der Niederlage gegen Manchester City. Ich denke, dass es ein Duell nicht auf Augen, also schon auf Augenhöhe, aber mit leichten Vorteilen für Tottenham sein wird. Und dass man auswärts spielt, ist für Tottenham für mich sogar noch ein Vorteil. Ich meine, wir haben diesen Wembley-Fluch angesprochen. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil Arsenal gerade zu Hause schnell wieder in der Kritik stehen wird, wenn es nicht läuft. Da sind die Zuschauer mittlerweile sehr schnell am Pfeifen. Und ich denke mal, dass Arsenal gerade deswegen zu Hause noch mehr unter Druck steht und unter Zugzwang steht.
Manuel, in bisher 50 Nord-London-Derbys gegen Arsenal 18 Mal als Sieger vom Feld, 21 Mal gab es Unentschieden, 11 Mal gewannen die Spurs. Was glaubst du, wie wird es in diesem Jahr sein? Oder diesem Spiel?
Ich würde noch ganz kurz was ergänzen zu den Verletzungen. Also, weil ich bin mir nicht sicher, ob Tottenham nicht vielleicht ein bisschen am Pokern ist, weil heute haben Dele Alli, Kane, Loris und Harry Winks haben alle wieder trainiert und haben alles Mannschaftstraining komplett durchgezogen. Also ich denke schon, dass zumindest ein oder zwei von den beiden am Wochenende auch in der Startelf stehen können. Ansonsten, ja, das kann ein ziemlich schweres Spiel für Arsenal werden. Also ich denke, dass Tottenham auf jeden Fall im Moment, oder was heißt im Moment, schon seit mehr als einem Jahr eine deutlich cleverere Mannschaft ist als Arsenal. Also Arsenal hat, da stehen oftmals Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis zueinander. Also dann werden Fehler gemacht, dann wird man hektisch, wenn man nicht zu Hause in Führung geht. Und Tottenham ist eine Mannschaft, die mit ihrer Defensivstruktur, teilweise auch mit einer Fünferkette in dieser Saison, die sich wirklich gut bewährt hat. Gut, jetzt fällt Alaba Welt aus, aber man kann trotzdem noch, hat immer noch genügend Möglichkeiten, eine relativ defensive Mannschaft aufzustellen. Und Pochettino hat seine Mannschaft die Geduld gelehrt. Tottenham kann das ausnutzen, wenn Arsenal Fehler macht. Und Arsenal wird irgendwann Fehler machen, das ist ganz klar. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, wie clever Tottenham das ausnutzt und welche Spieler dann in welchem Fitnesszustand zur Verfügung stehen. Also ich würde sagen, dass Tottenham, wie Chris eben schon gesagt hat, eher leichter Favorit ist. Einen Punkt traue ich Arsenal zu, aber mehr auch nicht.
Christoph, wie siehst du es?
Ja, ich würde mich da meinen Vorrednern weitestgehend anschließen. Also wenn man sich auch mal das Torverhältnis anguckt, beide haben tatsächlich gleich viele Tore erzielt. Allerdings hat Arsenal 16 Gegentore gefangen, Tottenham nur 7. Und ich glaube, da zeigt sich auch der große Unterschied der beiden Mannschaften. Tottenham ist wirklich hervorragend organisiert hinten, verfügt über sehr viel Qualität in der Verteidigung und ist jetzt, was Manu auch sagt, ohne Alderweireld noch sehr, sehr gut aufgestellt. Mit Dyer, Vertonghen und auch Davinson Sanchez stehen wirklich nach wie vor erstklassige Alternativen zur Verfügung und rechts hat man die Qual der Wahl zwischen Aurier und Trippier. Also ich glaube, dass man da nach wie vor auf das Fundament des Erfolgs aufbauen kann und nach vorne hat man nach wie vor auch Qualität. Auch gerade Heung-Min Song hat wieder Erfolgserlebnisse gehabt in der Länderspielpause und auch, wie gesagt, Manu hat sicherlich recht, ein oder zwei können sicherlich davon doch noch spielen. Ich denke mal, dass Tottenham dann schon als Favorit ins Spiel geht.
Vor allem, wenn ich es noch kurz ergänzen darf, gerade auf der Trainerbank, ich meine, traurig aus Sicht vom FC Arsenal, aber mittlerweile ist man auf der Trainerbank bei Tottenham, finde ich, auch leicht favorisiert. Das fängt schon bei der Mannschaftsaufstellung an. Ich bin mal gespannt, ob Arsene Wenger Lacazette endlich mal in einem Top-Spiel von Anfang an die Chance gibt. Und auch generell, was die taktische Handschrift angeht, traue ich momentan Pochettino einfach mehr zu als Wenger. Also das wird auch ein interessantes Duell auf der Trainerbank sein am Samstag.
Also sind wir gespannt auf den möglichen Machtwechsel in Nord-London am Wochenende. Und einen weiteren Machtwechsel könnte es in Europa auch geben, in der Kapitale, in der Hauptstadt von Rom, nämlich Roma gegen Lazio, das Derby der Hauptstadt wird also dann auch ausgetragen an diesem Wochenende. Darauf schauen wir gleich hier bei 90 Plus und R Matchday.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
90 Plus on Air Matchday. Wir stellen die dritte Frage an das europäische Fußballwochenende und die wird jetzt von Manuel Behlert beantwortet. Manuel, kommt es zu einem Machtwechsel in Rom, wenn jetzt die beiden Teams aus Rom gegeneinander antreten am Wochenende?
Also Machtwechsel wäre mir noch tendenziell ein bisschen zu früh, aber man muss schon sagen, dass Lazio jetzt seit geraumer Zeit wirklich auf Augenhöhe mit der Roma agiert. Die Roma hat sich zwar für die Champions League qualifiziert und Lazio nicht, aber gerade in dieser Saison befinden sich beide Mannschaften wirklich auf Augenhöhe. Das ist zwar das Spiel Fünfte gegen Vierte, aber beide haben wirklich auch nur ein Spiel weniger als die Top 3. Neapel, Juve und Inter sind in Schlagdistanz, können mit einem Sieg aufholen, können, wenn sie ihre Nachholspiele noch gewinnen, sind beide mittendrin im Geschehen. Die Roma hat eine sehr starke Defensive in dieser Saison. Da wird bei Eusebio Di Francesco sehr viel Wert drauf gelegt. Hat aber trotzdem mit Dzeko, El Shaarawy, Perotti und Co. genügend Offensivspieler, die auch einiges zeigen können. Die Lazio ist diese Saison sehr offensiv stark. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Ciro Immobile mit 14 Toren bis jetzt absolut steil geht. Es ist auf jeden Fall ein sehr emotionales Spiel. Lazio und Rom, das sind immer interessante Duelle, wenn nicht auf dem Platz, dann auch auf den Rängen. Das letzte Liga-Derby hat Lazio gewonnen, das im Pokal hat Lazio auch gewonnen. Also die Tendenz im letzten Aufeinandertreffen spricht schon für Lazio. Deswegen steht die Roma hier heute, beziehungsweise am Samstag, eher unter Druck als Lazio und muss auf jeden Fall zeigen, dass sie die Nummer 1 bleiben wollen. Zuletzt gelang Lazio 2012 vor der Roma zu bleiben in der Tabelle. In dieser Saison ist, wie gesagt, nach jetzigem Stand alles offen. Beide Mannschaften wirklich sehr gut unterwegs, nur ganz leicht schwächer als die Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Und ich denke, das kann am Samstagabend auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden.
Roma mit 27 Punkten Fünfter, Lazio mit 28 Punkten Vierter. Die Tordifferenz von Lazio 31-12, die von der Roma 21-7. Also der bessere Sturm momentan bei Lazio, natürlich Ciro Immobile, den hatte Manu eben schon angesprochen, Chris. Wird der am Wochenende wieder treffen unter der Woche in der Nationalmannschaft? War ein bisschen glücklos.
Ja, wie die ganze Mannschaft der Italiener, muss man natürlich dazu sagen. Ja, bin mal gespannt, ob er am Wochenende wieder knipsen wird. Bei Lazio läuft es bei ihm einfach. Er hat da tatkräftige Unterstützung im Sturm und ich habe auch das Gefühl, dass kreative Spieler wie Luis Alberto beispielsweise ihm auch diese Räume schaffen, beziehungsweise die Chancen für ihn kreieren. Das liegt ihm einfach. Er ist der absolute Stoßspieler. Genau das ist sein Spiel und deswegen profitiert er auch enorm von diesem Konzept, das Simone Inzaghi dort verfolgt. Ein Wort wollte ich noch zu den Machtverhältnissen sagen. Wir reden hier die ganze Zeit über dieses Machtverhältnis und ich finde, das Interessante an dieser Sache ist, das ist ja keine Kritik an die AS Rom, sondern eher ein Lob für Lazio, denn ich denke mal, diese Entwicklung ist sehr beachtlich. Es war so irgendwie unter dem Radar die letzten Jahre unter Simone Inzaghi. Man hat sich jetzt stetig kontinuierlich verbessert und dass wir jetzt überhaupt diese Frage stellen, spricht eindeutig für Simone Inzaghi und ich bin mal gespannt, ob Lazio jetzt sich im nächsten Jahr wirklich vor der AS Roma positionieren kann.
Also werden wir natürlich dann am Wochenende einen Fingerzeig sicherlich kriegen. Christoph, wenn wir drauf gucken, die letzten drei Duelle, da konnte Lazio 2 für sich von entscheiden. Jetzt auch im vierten dann das dritte?
Absolut vorstellbar. Lazio ist sehr, sehr gut drauf, aber das gilt natürlich auch für die Roma. Ich meine, beide haben aus ihren 11 Spielen 9 Spiele gewonnen. Lazio unter anderem auch gegen Juventus Turin. Das sind schon klare Ausrufezeichen und ich denke mal, dass wir uns deswegen auf ein sehr, sehr gutes Spiel freuen können. Bei Lazio sehe ich tatsächlich so ein bisschen die Gefahr, dass man ein wenig zu abhängig ist von Ciro Immobile, was die Torgefahr halt angeht. Zum Beispiel im letzten Spiel gegen Benevento war es ja nicht nur so, dass Immobile selbst Tore erzielt hat, sondern auch noch welche vorbereitet hat. Und wenn es der Roma gelingt, ihm aus dem Spiel zu nehmen, wird es für Lazio sicherlich sehr, sehr schwierig, auch Tore zu erzielen. Und mit Spielern wie Manolas oder auch der durchaus formstarke Fassio ist es durchaus möglich, ihn ruhig zu stellen. Und ich glaube, das könnte Lazio wirklich wehtun. Wenn Rom das wirklich geschickt spielt und defensiv sind sie ja momentan auch sehr stark, denke ich, können sie das Spiel auch für sich entscheiden und sich dann in die Pole Position bringen.
Und vom Stadtderby in Rom, da schauen wir zum Stadtderby nach Madrid. Auch da wird am Wochenende das Duell der zwei Erzrivalen ausgetragen. Das gleich hier bei uns bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir blicken in die La Liga, in die Primera División. Atletico gegen Real. Das Madrider Derby am Wochenende wird es ausgetragen und wir stellen die Frage an unseren Kollegen Christoph von 90plus. Christoph, verliert Real endgültig den Anschluss? Die Krise bei Real ist ja nicht mehr wegzudiskutieren. Und wenn wir auf die Statistiken beider Mannschaften gucken, dann müssen wir ja sagen, momentan spielen beide ohne Sturm.
Ja, das kann man schon irgendwo so sagen. Ronaldo und Bale, ja, Ronaldo und Benzema, beide jeweils erst ein Saisontor, für beide natürlich extrem enttäuschend. Auf der anderen Seite Griezmann, der immerhin schon zweimal getroffen hat, aber auch seiner Form hinterherhinkt. Das sind sicherlich sehr, sehr wichtige Themen, was beide Mannschaften auch sehr betrifft. Gerade bei Real Madrid dreht sich natürlich immer alles um Cristiano Ronaldo. Ja, ein Treffer jetzt im Derby würde ihm natürlich viel bedeuten und könnte auch so ein bisschen die Wende einleiten. Aber gerade die ganzen Themen rund um ihn beschäftigen ihn sicherlich auch. Er ist gerade ja nochmal Vater geworden. Dann gab es aber wieder auch Gerüchte, dass er angeblich im kommenden Sommer den Verein verlassen will. Ronaldo kommt nicht zur Ruhe. Und so wird es natürlich auch für Real Madrid schwer, ihn wieder in Topform zu bringen. Andererseits sind natürlich auch andere Spieler, wie zum Beispiel Isco oder Marco Asensio da, die dann so ein bisschen die Lücke füllen. Aber wie sich in der Tabelle auch zeigt, reicht das Ganze denn nicht. Ich sehe es schon sehr, sehr kritisch für Real Madrid, weil sie jetzt unbedingt gewinnen müssen. Der Abstand auf Barcelona beträgt ja, wie auch für Atletico Madrid, bereits 8 Punkte. Und das ist in Spanien unglaublich viel. Daher wird es auch so in gewisser Weise ein Do-or-Die-Spiel. Ich denke mal, wenn es dieses Mal nicht klappt, brennt bei beiden Mannschaften und vor allem bei Real Madrid der Baum. Atleti ist dann natürlich ein bisschen weniger unter Druck. Für sie geht es ja im Grunde in erster Linie um die Champions-League-Qualifikation und das sollte trotz aller kleinen Probleme durchaus klappen. Real Madrid will natürlich nach wie vor Meister werden und wird es da schwierig haben, noch wieder Anschluss zu finden. Deswegen ist dieses Spiel natürlich richtungsweisend. Atletico hat sich in der Vergangenheit immer mal wieder als Stolperstein gezeigt und könnte auch jetzt wirklich wieder ein hartes Brett für Real Madrid werden. Und wenn man Atletico kennt, dann weiß man natürlich auch, dass gerade in der Verteidigung ihre Stärken liegen und ohne ein Cristiano Ronaldo in Topform wird es sicherlich schwer, da den Durchbruch zu schaffen und das ein oder andere Tor zu erzielen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Atletico Real Madrid nochmal zum Stolpern bringt und dann auch wirklich den Anschluss verpassen lässt.
8 Punkte in der Tabelle auf Barcelona, also auf den Tabellenführer. So viel Rückstand hat Real Madrid auch in der Historie noch nie aufgeholt. Also es wäre dann schon wirklich was sehr Bemerkenswertes, wenn Real das noch drehen sollte, auch wenn wir noch recht früh in der Saison sind. Chris, dieses Duell der beiden, Atletico gegen Real, das ist das erste Stadtderby, was dann auch im neuen Stadion ausgetragen wird, im neuen Atletico-Stadion. Spielt das eine Rolle?
Nicht unbedingt, würde ich sagen, weil ich denke mal, dass die Fans von Atletico, egal wo sie spielen, die Mannschaft sehr lautstark und leidenschaftlich unterstützen werden. Atletico ist heimstark, das spielt denen natürlich auf jeden Fall in die Karten. Ich denke, das wird nicht den großen Unterschied machen. Fakt ist, dass Atletico zu Hause spielt. Das ist der Vorteil. Real Madrid ist unter Druck, gerade im Auswärtsspiel gegen Atletico. Und du hast es ja zu Beginn gesagt, beide Mannschaften spielen momentan quasi ohne Sturm. Das spielt auch Atletico einfach wieder in die Karten, weil sie so defensiv stark sind. Und das macht die Partie natürlich umso interessanter. Und Christoph hat es bereits gesagt, da kommt schon so ein bisschen Finalatmosphäre auf bei diesem Spiel, weil sollte Real da nicht einen Sieg mitnehmen, dann sieht es echt düster aus.
Und dann wird sicherlich einiges in Madrid umgewälzt. Glaubst du, Manuel, dass es dann vielleicht sogar Zinedine Zidane den Kopf kosten könnte?
Nee, jetzt noch nicht. Da muss noch deutlich mehr schieflaufen. Ich denke, Zidane hat so viel geleistet bei Real in den letzten Jahren. Ich denke nicht, dass dann auch eine länger anhaltende Krise ist. Also wir haben ja am Anfang diese Ergebniskrise schon mal darüber geredet. Und da habe ich gesagt, dass da schon noch mehr passieren muss. Aber ich denke, jetzt muss auch noch mehr passieren. Der hat die die Rückendeckung. Ich denke, dass es dann vielleicht eher so sein wird, dass er nach der Saison ja nochmal 2-3 Ergänzungen in den Kader holen darf. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass sie das Spiel bei Atletico gewinnen und so ein Sieg im Stadtderby natürlich nochmal ein bisschen Schwung gibt. Wenngleich ich denke, dass man Barca in dieser Saison aufgrund deren Konstanz, die spielen jetzt auch noch nicht die Sterne vom Himmel mitunter, aber sind einfach deutlich konstanter als die anderen. Ich denke nicht, dass das da in der Liga zu mehr als Platz 2 reichen wird. Interessant bei dem Spiel ist, finde ich auch, dass beide halt einfach jetzt schon was zu verlieren haben und das nicht ein Titel-3-Kampf ist, wo man jetzt mal mit einem Patzer schnell wieder ausgleichen kann, sondern wenn hier gepatzt wird an diesem Wochenende, dann sieht es bei beiden schon wirklich schlecht aus. Barca freut sich natürlich auf die Ausgangsposition, gerade wenn es in Madrid unentschieden gibt, dann lacht sich Barcelona währenddessen kaputt. Mhm. Ich denke, dass, wie gesagt, da kann auch mental eine Rolle spielen bei beiden, dass beide relativ vorsichtig agieren und Real es nicht schafft, so einen Riesendruck zu entwickeln. Und ich denke, das haben die anderen beiden auch schon angesprochen, das könnte dann Atletico in die Karten spielen, die ohnehin defensiv an so ein Spiel rangehen.
Also sind wir mal gespannt. Der Präsident von Atletico hat auf jeden Fall gesagt, im Derby wird Antoine Griezmann wieder der Alte sein. Können wir gespannt drauf sein, ob es denn auch wirklich so sein wird. Manuel, deine Einschätzung, Christoph, deine Einschätzung vielleicht noch kurz. Diego Costa, der wird ja dann nach der Winterpause beziehungsweise im neuen Jahr dann einsatzfähig sein, darf dann auch nach dieser Transferpause oder Sperre dann auch wieder spielen. Der bereitet sich im Training gerade vor, soll Augenzeugen zufolge richtig in Topform sein. Der würde nochmal richtig Druck auf Griezmann machen.
Ich glaube nicht, dass er Druck auf Griezmann machen würde. Also ich meine, wir haben uns gerade auf unserer Seite auch sehr, sehr ausgiebig damit beschäftigt, mit Griezmanns Zukunft. Ich denke mal, dass Griezmann im nächsten Sommer gehen wird, aber solange kann ich mir es auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Griezmann an der Seite von Costa agiert. Die beiden ergänzen sich vom Spielertyp her ja sehr, sehr gut. Costa als bulliger Stoßstürmer, Griezmann als beweglicher Spieler dahinter. Ich denke, das könnte sehr, sehr gut funktionieren und ich glaube, dass Diego Costa gerade mit seiner Mentalität Atletico nochmal enorm weiterhelfen kann, auch wenn ich natürlich glaube, dass ihm der Spielrhythmus so ein bisschen fehlt. Das wird sicherlich ein paar Wochen dauern, bis er den auch wirklich im Spiel an seine Topform anknüpfen kann.
So, auch das werden wir abwarten, vor allem wo Griezmann dann auch hingeht, soll ja auch Kontakte nicht nur zu Barca, sondern auch zu PSG geben und Vicente Lizarazu, der französische Fernsehexperte, Ex-Bayern-Star, der wird im Kicker mit den Worten zitiert von einem Sturmtrio, Neymar, Mbappé und Griezmann, da würde er bei PSG träumen. Also sind wir gespannt, ob diese Träume nur Schäume sind oder ob sie wahr werden. Wir schauen auf jeden Fall gleich hier noch bei 90 Plus und R Matchday nochmal in die Serie A, denn da steigt noch ein weiteres Spitzenspiel, ein weiteres Duell zweier großer Namen. Napoli trifft nämlich auf Milan und da werden wir auch gleich noch unsere fünfte Frage an das europäische Fußballwochenende stellen können.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
90 Plus und Air Matchday hier auf meinsportradio.de, Napoli gegen AC Milan. Unsere letzte Station und unsere letzte Frage an dieses Wochenende, die wir stellen. Und die stellen wir an unseren Kollegen Manuel Behlert von 90 Plus. Manuel, wie weit klaffen denn Anspruch und Wirklichkeit bei einer Niederlage, bei einer erneuten Niederlage Milans dann auseinander?
Ja, der AC Mailand hat vor der Saison extrem viele Neuverpflichtungen eingetütet und hat wirklich eine Mannschaft zusammengestellt, von der man dachte, dass sie durchaus auch in der Lage ist, im Titelkampf eine Rolle zu spielen. Jetzt stehen da oben Neapel mit 32, Juve mit 31, Inter mit 30, Lazio mit 28 und die Roma mit 27. Und dann guckt man in der Tabelle ein bisschen weiter runter, dann sieht man auf Platz 7 den AC Mailand mit 19 Punkten. Natürlich muss man den Neuzugängen eine gewisse Eingewöhnungszeit zugestehen. Man muss sagen, es muss sich erstmal ein System finden und es muss erstmal alles. Ja, der Rhythmus muss aufrechterhalten werden, es müssen sich die Automatismen finden, aber dass so eine Basis zu sehen ist beim AC Mailand, das sah man außer in den ersten Wochen, wo man wirklich in der Europa League Qualifikation etwas an Fallobst hatte und wo man die Spiele relativ deutlich gewinnen konnte und dann auch so eine gewisse Euphorie mitnehmen konnte, sah man das jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Spieler wie Bonucci sind nicht in ihrer Topform. Wir haben auch schon 16 Gegentore aus 12 Spielen kassiert. Das ist auch nichts, was für den AC Mailand typisch ist oder was dem eigenen Anspruch entspricht. Also ich denke, dass Milan international bis jetzt ganz vernünftig in der Europa League agiert, aber in der Liga wollte man wieder mit den Großen mithalten und das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Also der Rückstand auf den Platz, auf Platz 5 ist schon 8 Punkte. Wenn Milan gegen Neapel verlieren sollte, im San Paolo, wo es extrem schwer wird, wo ja kaum einer in Italien überhaupt in der Lage ist zu gewinnen, dann ist der Rückstand auf Tabellenführer Neapel liegt ja schon bei 16 Punkten und das nach 13 Spielen. Also dann würden Anspruch und Wirklichkeit extrem weit auseinanderklaffen, vor allem weil auch die Leistungen nicht entsprechend sind. Es ist nicht so, dass Milan jetzt von Woche zu Woche extrem viel Pech hätte. Man wollte um die Champions League mitspielen. Im Moment sieht es eher so aus, als würde man um die Europa League bangen müssen, denn mit dem FC Turin, der Fiorentina und Atalanta sind immer noch drei Mannschaften direkt hinter Milan, die den Club am Wochenende sogar überholen könnten. Dementsprechend muss der AC Mailand extrem aufpassen. Vorher auf Platz 6 steht noch Sampdoria. Die haben auch schon 4 Punkte Vorsprung und auch noch ein Spiel weniger. Also es könnten harte Zeiten auf den AC Mailand zukommen und entsprechend dann auch auf Trainer Montella.
Gegen Roma, gegen Inter und auch gegen Juve, da wurde allesamt verloren. Also gegen die Großen, da tut sich Milan unheimlich schwer. Chris, glaubst du, dass es gegen Napoli besser wird? Das ist ja eigentlich die Überfliegermannschaft momentan in Italien. Spielt den schönsten Fußball, spielt den erfolgreichsten Fußball, den geradlinigsten, ist defensiv sicher und hat auch noch nie verloren.
Ja, also das wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe für den AC Mailand und du hast es bereits angesprochen, gerade gegen die großen, großen Teams tut sich die Mannschaft von Vincenzo Montella sehr schwer und das ist für mich auch ein Indiz dafür einfach, dass, wie Manu bereits angesprochen hat, dass die Automatismen da noch nicht greifen, dass noch nicht die Neuzugänge wirklich in einem funktionierenden Konzept sind. Und es ist für mich auch kein Zufall, dass man da gerade gegen die Großen verliert, denn gegen die kleineren Gegner, da setzt sich dann doch die individuelle Klasse von AC Mailand durch, die ist durchaus vorhanden. Aber, wie gesagt, die Struktur fehlt, die Mannschaft ist noch nicht wirklich eingespielt und da langt es nicht gegen ebenwertige oder sogar noch bessere Gegner. Und ich denke, gegen Neapel wird sich das auch nicht ändern. Du hast es angesprochen, die spielen einen wahnsinnig attraktiven Fußball und das ist auch einfach die Handschrift von Maurizio Sarri und deswegen, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass AC Mailand hier was mitnimmt und das wird schon noch etwas Zeit brauchen, bis es beim AC Mailand wieder gut läuft.
Christoph, wird die Zeit Montella gegeben, um denn auch wirklich das Team noch so hinzukriegen, wie er sich das eigentlich vorstellt und wie man sich das bei Milan insgesamt vorstellt? Weil er hat ja jetzt immerhin schon 12 Spiele gehabt.
Ja, und die 12 Spiele sind natürlich nicht allzu vielversprechend. Ich denke mal, dass man da nicht allzu lange Geduld haben wird, gerade angesichts der Investitionen und der Möglichkeit, sich den Kader selbst so zusammenzustellen, erwartet man sicherlich ja eine schnellere Besserung. Allerdings, beliebtes Beispiel damals, Van Gaal beim FC Bayern, das hat auch seine Zeit gebraucht, bis es funktioniert hat, mit der neuen Mannschaft. Jetzt ist Montella natürlich schon länger da, aber die Mannschaft hat sich stark verändert. Vielleicht braucht es auch einen Moment. Und ich weiß, ich erinnere gerne an das Spiel gegen Inter Mailand, dass Inter Mailand in der Schlusssekunde noch mit dem dritten Tor von Icardi mit 3-2 gewonnen hat. Da hat Milan eine wirklich bärenstarke zweite Hälfte gespielt, eine tolle Moral gezeigt, wirklich einen guten Ball gespielt und auch sehr, sehr gut Chancen kreiert. Inter hatte da wirklich das große Glück mit ja, im Prinzip 3 Chancen, auch 3 Tore zu erzielen. Von daher hat Milan auch schon gezeigt, gegen einen großen Gegner auch gut mithalten zu können. Allerdings reicht es denn nicht, das über 40 oder maximal 45 Minuten zu spielen. Und gerade gegen Neapel wird man damit auch nicht auskommen. Von daher gehe ich auch davon aus, dass es eine erneute Niederlage geben wird und dann wird die Luft für Montella doch sehr, sehr dünn.
Und wir werden gucken, wie lange dann Milan die ja, Luft dann ihm auch noch lässt, doch zu Ende zu atmen, also oder ob man dann relativ schnell dann den Hahn zudreht. Das werden wir beobachten hier auf meinsportradio.de und die Kollegen von 90plus werden es natürlich auch bei sich auf der Webseite weiter verfolgen. Wir haben aber jetzt noch aufs Wochenende vorauszuschauen mit 3 zum Teil sehr gewagten Prognosen, die Chris, Manu und Christoph gleich noch hier stellen werden bei uns bei 90plus on Air Matchday hier auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Nach den 5 Fragen an das Fußballwochenende in Europa gibt's jetzt noch die 3 Prognosen für das Fußballwochenende und die kommen von unseren Kollegen von 90plus und da fangen wir mal in der Premier League an, Chris. Deine Prognose für das Wochenende?
Ja, meine Prognose ist natürlich sehr gewagt, aber ich behaupte, dass Manchester City beim Auswärtsspiel gegen Leicester seine erste Saisonniederlage erfahren wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird mal Zeit, dass Manchester City wieder Punkte lässt. Zuletzt ist das am 2. Spieltag passiert, beim 1-1 gegen Everton. Seither marschiert Man City einfach gerade so durch die Premier League mit 5-0, 6-0, 7-2 Siegen, also absolute Dominanz, gerade wegen der Offensive. Trotzdem, wenn man sich die Spiele mal genau ansieht, sieht man, dass bei Man City durchaus noch Räume frei sind in der Defensive und dass dieses Problem noch nicht komplett ad acta gelegt wurde. Und es fehlt irgendwie einfach nur ein Gegner, der diese Räume ausnutzt, der sich traut, auch diese Räume zu nutzen. Und ich habe das Gefühl, dass so ein Auswärtsspiel bei Leicester, gerade nach einer Länderspielpause, wo die Spieler von Manchester City vielleicht noch nicht wieder in ihrem Rhythmus drin sind, wo Spieler weite Wege hinter sich haben von ihren Länderspielen, dass gerade so ein Spiel bei Leicester, das jetzt wieder erstarkt ist, sehr kampfstark ist, konterstark ist, das könnte so ein Stolperstein sein. Und letztes Jahr hat Leicester Manchester City schon fast schon an die Wand gespielt. Damals hat man, glaube ich, sehr schnell 2-3-0 geführt. Und deswegen könnte Manchester City wirklich dieses Mal fällig sein. Es würde sich irgendwie anbieten, es passt irgendwie gerade nach der Länderspielpause und deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass Manchester City zum ersten Mal verliert diese Saison.
Also eine sehr gewagte Prognose, wenn man einfach mal so auf die Heim- und Auswärtstabelle guckt. Bei der Heimtabelle, da ist Leicester als Gastgeber 14. Manchester City in der Auswärtstabelle, aber erster. Aber gut, die haben ja auch alles quasi gewonnen, bis auf einmal da, wo sie eben dann nicht ganz so stark waren. Und das war zu Hause, als sie unentschieden gespielt haben. Wir werden das auf jeden Fall überprüfen natürlich am Wochenende. Kommt zur nächsten Prognose, die ich nicht ganz so gewagt finde. Die kommt von Manu und betrifft die Bundesliga, Manu.
Genau, ich bin nämlich sicher, dass der FC Bayern am Samstagabend mindestens 6 Punkte Vorsprung in der Tabelle haben wird. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Also zum einen gehe ich davon aus und bin mir ziemlich sicher, dass Bayern gegen Augsburg relativ souverän gewinnen wird. Augsburg ist natürlich eine unangenehme Mannschaft, die bis jetzt eine wirklich gute Saison spielt, aber Bayern ist zu Hause sehr stabil. Es kommen einige Verletzte zurück. Ich denke, dass das eine relativ souveräne Nummer wird. Dortmund spielt am Freitag in Stuttgart. Das hat mit dem Abstand jetzt eher weniger zu tun, auch wenn ich da, wie eingangs schon erwähnt, im VfB durchaus was zutraue. Aber das wesentlich schwierige Auswärtsspiel, finde ich, hat RB Leipzig zu absolvieren. Also die erste Mal spielen sie in Leverkusen. Und ich denke, Leverkusens Tendenz geht in den letzten Wochen deutlich nach oben. Die haben mit Bailey, mit Brandt, mit Volland, mit Alario durchaus Offensivspieler, die dafür sorgen können, dass die Defensive von RB, die nicht immer so sattelfest ist, unter Druck gerät, dass man die jungen Verteidiger ins Laufen bekommt. Leverkusen hat viel Tempo, kann gerade nach Ballgewinn die Lücken ausnutzen und ist durchaus in der Lage, RB Leipzig zu schlagen. Aber ich gehe mindestens davon aus, dass Leverkusen einen Punkt gegen Leipzig holt. Und dann wäre Bayern bei einem Sieg eben am Samstagabend 6 Punkte vorne in der Tabelle. Und dann ja spielt für mich auch noch eine Rolle, dass Leipzig unter der Woche schon ein mitentscheidendes Champions-League-Spiel im Hinterkopf hat. Das heißt, in Leverkusen 90 Minuten bei 100% zu sein und das auszublenden, das ist, finde ich, sehr schwierig und ich glaube, dass Leipzig genau daran scheitern wird.
Also eine Prognose für die Bundesliga, die Bayern-Fans natürlich unter euch als Hörern freuen wird. Und dann schauen wir zur dritten Prognose, die kommt von Christoph und betrifft die Primera Division, Christoph.
Ja, genau. Ich prognostiziere, dass die Meisterschaft nach Samstag bereits vorentschieden wird, ziemlich früh nach 12 Spieltagen. Liegt zum einen daran, ich gehe stark davon aus, dass der FC Barcelona sein Spiel gewinnen wird. Barcelona trifft auf Leganés, das sehr, sehr stark gestartet ist, das muss man ihnen lassen. Dennoch haben sie zuletzt wieder ein bisschen nachgelassen und die Qualität wird nicht reichen, um gegen den FC Barcelona zu gewinnen. Barcelona spielt derzeit sehr, sehr konstant, nicht immer glanzvoll, wie Manuel auch schon inzwischen, glaube ich, angesprochen hatte. Aber sie holen die Punkte, sie sind nicht so krass abhängig. Zuletzt hat sogar Paco Alcácer einen Doppelpack geschossen, der ja auch dann durchaus inzwischen ziemlich raus war. Barcelona wirkt auf mich einfach sehr konstant und hat mit dem Traumstart im Rücken von 31 Punkten aus den ersten 11 Spielen wirklich alle Karten in der Hand. Jetzt mit dem Derby zwischen Real und Atletico, wo ich mir durchaus eine Unentschieden oder sogar einen Sieg für Atletico vorstellen kann, denke ich, dass der Vorsprung für Real Madrid zu groß sein wird. Ich sehe Atletico ehrlich gesagt nicht als ernsthaften Meisterschaftsanwärter in diesem Jahr. Dafür sind sie meiner Meinung nach einfach nicht stark genug und nicht so konstant wie Barcelona oder Real Madrid. Auch wenn Real Madrid das natürlich jetzt nicht so besonders unter Beweis stellt. Ja, Real Madrid, wie gesagt, jetzt schon 8 Punkte Vorsprung. Bei einem Punktverlust wären es 10 oder 11 Punkte. So ein großer Vorsprung wurde noch niemals aufgeholt, wie ja vorhin auch schon angemerkt. Und mal zum Vergleich, in der letzten Saison war es nie mehr als, glaube ich, 5 Punkte. Und das Brett wäre jetzt einfach deutlich zu groß. Barcelona hat im letzten Jahr 24 Punkte hergeschenkt, also sie haben 90 Punkte geholt aus der Saison und davon 16 Punkte nach dem 11. Spieltag. Das heißt, wenn man das jetzt mal auf diese Saison beziehen würde, dass jetzt noch 16 Punkte, wenn man die 16 Punkte annimmt, beim jetzigen Rückstand von 10 oder 11 Punkten, das heißt, dass Real Madrid seinerseits nur 5 Punkte abgeben dürfte oder 6, das ist einfach nicht machbar und deswegen glaube ich, dass die Meisterschaft schon nach Samstag vorentschieden sein wird.
Zugunsten das hat mir noch hohe Mathematik dabei.
Da hat auch mal jemand gesagt, Fußball ist nichts wie Mathe, was man berechnen kann.
Ja, das war Rhetorikgott Karl-Heinz Rummenigge.
Wo hat er das ergoogelt gehabt? Man weiß es nicht. Also, interessante Prognosen fürs Wochenende. Wir werden natürlich überprüfen, ob das Ganze dann auch am Ende so eintrifft, wie unsere Experten von 90 Plus das jetzt erwarten. Und wir werden drüber sprechen. Natürlich dann hier auf meinsportradio.de und ihr werdet es nachlesen können bei den Kollegen von 90 Plus und Matchday. 90 Plus on Air Matchday. Die 5 Fragen an das Wochenende, die machen wir ab jetzt regelmäßig und jedes Wochenende vor Ligaspielen bei uns hier auf meinsportradio.de. Zusammen mit den Kollegen von 90 Plus immer donnerstags gibt's das Ganze im laufenden Programm und natürlich als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes und selbstverständlich auch mit unserer mobilen App ganz bequem von unterwegs. Für iOS und Android gibt's die, gibt's in den entsprechenden Stores, kostet nichts, bietet euch aber Zugriff auf 90 Plus und Air Matchday und alle anderen Podcasts von meinsportradio.de. Vielen Dank, sage ich an Manu, Chris und Christoph.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.